Ö1, Journal um 8.
Guten Morgen am Mittwoch, den 8. Juli. Im Studio begrüßt Sie Thomas Langpaul. ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti tritt als Parteimanager zurück, bleibt aber Abgeordneter. Marine Le Pen will in Frankreich bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr antreten, trotz Verurteilung wegen Veruntreuung. Ich spreche dazu mit Andreas Eisel vom Jacques Delors-Institut in Paris. Die USA haben wieder den Iran bombardiert. In Ankara bemühen sich die Europäer beim NATO-Gipfel um einen Rest von transatlantischer Einigkeit. In Ungarn sendet der öffentlich-rechtliche Sender M1 keine Nachrichten mehr wegen der allzu großen Nähe zur früheren Regierung Orbán. In Österreich wird erörtert, wie man in Schulen künftig mit der immer öfter vorkommenden Hitze umzugehen gedenkt. Und bei der Fußball-WM ist Argentinien nach einem Herzschlagfinale gegen Ägypten im Viertelfinale. Das Wetter bleibt wechselhaft und windig. Nico Marchetti tritt als ÖVP-Generalsekretär mit Ende Juli zurück, bleibt aber Abgeordneter und Bildungssprecher seiner Partei. Dem Vernehmen nach soll ihm Markus Gstöttner nachfolgen, der seit Jänner als Sonderbeauftragter von Kanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker für die Reformpartnerschaft mit Ländern und Gemeinden tätig war. Stefan Kappacher.
Nico Marchetti geht als Generalsekretär. Er will nicht mehr der Mann fürs Grobe sein. In einem Instagram-Post schreibt er, die feine Klinge liege ihm mehr als der Bihänder. Zuletzt ist Marchetti innerhalb der ÖVP unter Druck geraten. Im Vorfeld der ORF-Generaldirektorswahl hat er ungeschickt agiert, den letztlich gewählten Clemens Pick vereinnahmt und ihm damit geschadet. Neuer Generalsekretär der ÖVP soll dem Vernehmen nach Markus Gstöttner werden. Gstöttner war ein Vertrauter von Sebastian Kurz. Im Jänner hat Kanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker den gelernten Unternehmensberater Gstöttner als Sonderbeauftragten für die Reformpartnerschaft mit Ländern und Gemeinden vorgestellt. Jetzt soll er die Partei managen und so die Hoffnung auch für bessere Umfragewerte der ÖVP sorgen.
Und im Journal um 7 erklärt Politikwissenschaftler Peter Filzmeier den überraschenden Rücktritt von Marchetti so.
Es gab insbesondere einen auch innerhalb der ÖVP negativ gesehenen Auftritt von Marchetti in der ORF-Pressestunde. Da hat er ausdrücklich gesagt, er wünscht sich jemand von außen für die ORF-Führung und kein Parteipolitiker und Mediensprecher hat dem ORF und dem Stiftungsrat auszurichten, ob das eine interne Bewerbung oder eine von außen sein soll, ob ein neuer Generaldirektor jung oder alt, männlich oder weiblich und so weiter ist. Aber es geht darüber hinaus. Er hatte auch einen undankbaren Job als Generalsekretär der ÖVP, nämlich als Geschäftsführer der Partei musste er Mängelverwaltung betreiben. Die Parteigelder resultieren ja zu einem Gutteil aus Parteiförderungen und die richten sich wiederum nach dem letzten Wahlergebnis und da hat die ÖVP nach einer Wahlniederlage, schweren Verlusten viel weniger Geld zur Verfügung. Das macht einen intern nicht beliebt und für die nächste Wahl gibt es kaum so etwas wie sichere Listenplätze, um wieder in den Nationalrat einzuziehen. Auch da ist ein Generalsekretär, der letztlich die Listenerstellung macht, in Zusammenarbeit mit dem Bundesparteichef nicht sehr beliebt.
Das ganze Gespräch können Sie auf ORF Sound nachhören. In Frankreich ist der Präsidentschaftswahlkampf offiziell eröffnet. Marine Le Pen vom rechtspopulistischen Rassemblement National kündigt an zu kandidieren, obwohl sie vor dem Berufungsgericht in Paris neuerlich wegen Veruntreuung von EU-Geldern verurteilt worden ist. Le Pen will bis zur letzten Instanz gehen, berichtet aus Paris Cornelia Primosch.
Marine Le Pen will es zum vierten Mal wissen und diesmal in den Élysée-Palast einziehen.
Je suis candidate à l'élection présidentielle.
Sie sei Kandidatin für den Präsidentschaftswahlkampf und werde ihn ohne Fußfessel führen, denn die Rechtspopulistin kündigt Berufung gegen ihre neuerliche Verurteilung wegen Veruntreuung von EU-Millionen an. Sie will ihre Unschuld durchfechten.
Nous sommes innocents.
Das nun zuständige Kassationsgericht will bis Jänner seine Entscheidung fällen. Sollte Le Pen dann eine Fußfessel tragen müssen, darf ihr politischer Ziehsohn Jordan Bardella übernehmen. Beide haben laut Umfragen beste Chancen, in die entscheidende Präsidentenstichwahl einzuziehen.
Und ich bin jetzt verbunden mit Andreas Eisel vom Institut Jacques Delors in Paris. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Marine Le Pen ist wegen Veruntreuung von EU-Geldern verurteilt worden, aber das scheint bei ihren Wählerinnen und Wählern keinen großen Eindruck zu machen. Warum ist das so?
Naja, also die Kernwählerschaft des Rassemblement National sind Leute, die wenig Vertrauen in die Institutionen haben, die einen tatsächlichen Politikwechsel wollen und die sehen auch durch die Meinungsmache von Marine Le Pen diese Anklage und auch die Verurteilung als Maßnahme des Establishment, des Mainstream, um ihre Kandidatur zu verhindern, um sie zu beeinflussen. Und dementsprechend hat das auf ihre Kernwählerschaft wenig Einfluss.
Marine Le Pen sagt jetzt, sie will antreten, hat aber mit Jordan Bardella in der Partei eigentlich auch einen Ersatz, der durchaus Strahlkraft für die eigene Wählerschaft besitzt. Ist es überhaupt entscheidend, ob sie selbst bei der Wahl im kommenden Jahr auf dem Stimmzettel steht oder nicht?
Ja, es ist interessant. Einerseits, wenn man sich Umfragen ansieht, die auch verglichen haben, wer besser abschneiden würde bei den Wahlen, Jordan Bardella oder Marine Le Pen, haben diese Umfragen in letzter Zeit eigentlich sogar Jordan Bardella etwas besser gesehen in der ersten Runde, aber auch in einem Stichwahlszenario gegen andere Kandidaten, Kandidatinnen. Gleichzeitig wird aber in der politischen Landschaft Frankreichs von den anderen Kandidaten und Kandidaten Marine Le Pen als die gefährlichere Herausforderin gesehen durch ihre größere Erfahrung. Und sie hat ja immerhin auch schon 3 Wahlkämpfe geschlagen. Die große Frage wird sein, inwiefern die doch aufrechte Verurteilung und das mögliche Urteil dieses höchsten Berufungsgerichts, das noch vor dem Ende des Wahlkampfes kommen könnte, inwiefern sich eine dann weiterhin aufrechte Verurteilung auswirken würde, nicht unbedingt auf die Kernwählerschaft von Marine Le Pen und des Rassemblement National, sondern auf breitere Wählerschichten. Und im Stichwahlszenario bräuchte Marine Le Pen ja doch auch noch deutlich mehr Stimmen.
Stichwort Stichwahl. In der Vergangenheit war die rechte Partei von Le Pen ja auch schon oft stärkste Kraft im Grunddurchgang, ist aber da bei den Stichwahlen unterlegen. Wird das diesmal möglicherweise auch so sein oder ist es diesmal anders?
Ja, die Chancen sind jedenfalls deutlich höher, dass Marine Le Pen diesmal gewinnt. Also wenn man sich die Umfragen ansieht, ist das Rassemblement National stabil bei 35%, über 35%, während das bei den letzten Wahlen deutlich weniger der Fall war, also den Präsidentschaftswahlen vor allem. Bei anderen Wahlen, wie zum Beispiel in Bezug auf die EU, war das vielleicht auch oft eine Denkzettelwahl. Aber hier ist es natürlich dann schon die Frage, wie weit man eben mobilisieren kann. Die Chancen stehen jedenfalls so gut wie nie eigentlich für das Rassemblement National und für Marine Le Pen oder Jordan Bardella das Präsidentschaftsamt zu gewinnen.
Jetzt haben auch schon in anderen europäischen Ländern Rechtspopulisten regiert, in der Slowakei zum Beispiel gerade mit Robert Fico, in Ungarn 16 Jahre lang Viktor Orban. Das hat oft den Sand ins Getriebe der europäischen Einigung geworfen, aber nie zu einem Stillstand geführt. Jetzt könnte ein Gründungsmitglied Frankreich betroffen sein. Was hieße das für die europäische Einigung, für die Union?
Naja, es wäre jedenfalls eine Zäsur für die EU. Also Sie haben die anderen Länder ja schon angesprochen, aber es sind deutlich kleinere Länder und es gab dann für die großen EU-Länder und auch die anderen, die hier gemeinsam vorangehen wollten, oft die Möglichkeit hier eben intergouvernementaler Art, also mehr zwischen den Mitgliedstaaten und weniger durch die EU-Institutionen trotzdem voranzugehen. Wenn jetzt ein Gründungsmitglied wie Frankreich, das auch wirtschaftlich sehr groß ist und großen Einfluss in den Institutionen hat, vom Rassemblement National dominiert werden würde, würde das starke Konsequenzen haben. Das Rassemblement National möchte die Beiträge Frankreichs für das EU-Budget deutlich senken. Man möchte in gewissen Bereichen den Vorrang des EU-Rechts einschränken oder sogar aufheben. Das könnte die Rechtsordnung der EU wirklich ins Wanken bringen. Und dementsprechend bestehen hier schon große Bedenken, dass auf EU-Ebene hier wirklich es zu großen Blockadehaltungen und auch Problemen für die Durchsetzung des EU-Rechts kommen könnte.
Sagt Andreas Eisel. Vielen Dank. Alles Gute nach Paris.
Schönen Tag.
Die Kämpfe zwischen den USA und dem Iran sind wieder aufgeflammt. Mehrere Tanker sind in der Straße von Hormus unter Beschuss durch Drohnen geraten. Die USA machen den Iran dafür verantwortlich und antworteten mit Bomben auf 80 Ziele im Iran. Stefan Gera berichtet.
Luftalarm heute früh in Kuwait und Bahrain. Der Iran greift wieder mit Raketen US-Stützpunkte in der Region an. Auslöser für den neuen Schlagabtausch sind Drohnen, vermutlich iranischer Herkunft, die mehrere Tanker in der Straße von Hormuz treffen. Besonders schlimm erwischt es den katarischen Flüssiggastanker Al-Rikayat. Er wird schwer beschädigt. Die Reaktion der USA lässt nicht lange auf sich warten. Das US-Militär bombardiert 80 Ziele im Iran, vor allem Luftabwehrsysteme und mehr als 60 Boote der Revolutionsgarden. Und die USA stoppen auch den Verkauf von iranischem Öl, was Teheran wiederum als Vertragsbruch bezeichnet. Die Nervosität in der Region bleibt extrem hoch, der Ölpreis steigt.
Die neuerlichen Militärschläge der USA gegen den Iran dürften wohl auch den heutigen zweiten Tag des NATO-Gipfels in der Türkei überschatten. Aus Ankara berichtet Johannes Perterer.
Eigentlich hätte es am heutigen zweiten Tag des NATO-Gipfels in Ankara um die Themen Ukraine gehen sollen, sowie um die militärische Lastenverteilung zwischen den USA und Europa. Doch durch die erneuten Militärschläge der USA gegen den Iran könnte dieser Konflikt den Gipfel überschatten. US-Präsident Donald Trump hat sich gestern nach seiner Ankunft hier in Ankara erneut darüber beschwert, dass die Europäer nicht mit ihm in den Iran-Krieg gezogen sind. Es sind also Ereignisse, die den heutigen Gipfel für die Europäer nicht unbedingt einfacher machen. Hauptziel der Europäer ist weiterhin, heute einen großen Eklat mit Donald Trump zu vermeiden. Gestern hatte der US-Präsident mit dem Abzug aller US-Truppen aus Europa gedroht.
Ungarns wichtigster öffentlich-rechtlicher Fernsehsender M1 sendet vorübergehend keine Nachrichten mehr. Er galt als Sprachrohr der Regierung unter Ex-Ministerpräsident Viktor Orban. Jetzt soll es eine Neuaufstellung geben. Aus Budapest, Paul Grisei.
Stundenlang bleiben in Ungarn viele Fernsehbildschirme schwarz. Zu sehen ist nur ein kurzer Text. Die öffentlich-rechtlichen Medien dürfen nicht lügen, steht dort geschrieben. Es tut uns leid, dass wir es so lange getan haben. Die Medien würden nun reformiert, um Unabhängigkeit und Vertrauenswürdigkeit zu gewährleisten. Das Nachrichtenprogramm sei daher vorübergehend ausgesetzt. Vor dem Fernsehzentrum in Budapest versammeln sich am Abend spontan einige Anhänger der Regierung von Ministerpräsident Peter Madjar. Es ist verheerend, wie dieser Nachrichtensender jahrelang mit unserem Steuergeld finanziert wurde, sagt Logistikmanager Zoltán Katona. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen diente nur den Interessen der Orbán-Partei. Es war eine absolute staatliche Propagandamaschine. Auch überzeugte Orbán-Wähler sind zum Fernsehzentrum gekommen. Der YouTuber Gergely Spilak kritisiert die Maßnahme als zu radikal, auch wenn er einräumt, dass die Berichterstattung bisher unausgewogen war.
Viktor Orbán hat auch vielleicht Fehler gemacht. Da hat man auch vielleicht einige Sachen gehabt, wo kann man sagen, das war vielleicht nicht hundertprozentig unabhängig.
Ministerpräsident Madjar hat bereits im Wahlkampf das Aus des Orbán-freundlichen Nachrichtensenders und eine Neuaufstellung nach dem Vorbild der britischen BBC angekündigt. Einstweilen werden auf Ungarns wichtigsten Fernsehsender M1 nur Spielfilme gezeigt.
Im Bildungsministerium in Wien steigt heute ein Hitzeschutzgipfel. Dabei sollen technische, aber auch gesetzliche Maßnahmen diskutiert werden, die den Schulunterricht auch bei den immer heißer werdenden Temperaturen im Sommer möglich machen sollen. Stefan Kappacher berichtet.
Vom Bildungsministerium wollte im Vorfeld des Treffens, an dem Klimatologen und Meteorologen, aber auch Expertinnen und Experten für Gesundheit sowie für bauliche Maßnahmen teilnehmen, niemand etwas sagen. Nur so viel, ein Showgipfel werde das nicht. Gewerkschafter Paul Kimberger würde das auch nicht akzeptieren, wie er sagt.
Ich erwarte mir konkrete Ergebnisse. Wir werden langfristig klimafitte Schulen brauchen, weil uns die Wissenschaft ja sagt, dass solche Hitzeperioden deutlich häufiger auftreten werden.
In drei Bereichen werden Lösungen gesucht. Macht es Sinn, die Sommerferien vorzuverlegen? Dazu wird der Chef von Geosphere Austria, Andreas Schaffhauser, seine Expertise beisteuern. Zweiter Punkt, welche Maßnahmen machen die Schulgebäude hitzeresistenter? Und soll es wie in anderen Ländern eine hitzefreie Regelung geben? Welche Beispiele könnten da Vorbild sein? In Spanien kann etwa bei Hitzeprognosen für den Folgetag zentral freigegeben werden. In manchen deutschen Bundesländern wird die Temperatur im Schulgebäude gemessen. Wird ein bestimmter Wert überschritten, dann können alle nach Hause gehen. Wie steht der Lehrergewerkschafter Paul Kimberger dazu?
Wir brauchen jedenfalls Maßnahmen, die auch in solchen Situationen direkt am Schulstandort getroffen werden können, wenn regulärer Unterricht nicht mehr möglich ist, dass andere Alternativen gesucht werden. Und natürlich im Extremfall auch in Absprache mit den Eltern hitzefrei.
Kurzfristig seien aber bauliche und technische Maßnahmen in den Schulgebäuden unumgänglich.
Dazu gehören Klimageräte, Ventilatoren, mehr Begrünung. Uns wurde schon in Corona-Zeiten versprochen, dass man Belüftungsgeräte, die beispielsweise auch wirken gegen Viren in Grippezeiten, Belüftungsanlagen, Klimageräte einbaut. Da ist bis jetzt eigentlich im Wesentlichen nichts passiert.
Und wie steht Kimberger zur Idee, die Ferien vorzuverlegen?
Natürlich können wir die Sommerferien vorverlegen, nur das Problem wird man damit nicht lösen. Weil was tun wir, wann jetzt Ende August, Anfang September die nächste Hitzewelle bevorsteht? Verlegen wir dann die Ferien wieder nach hinten?
Im Bildungsministerium räumt man ein, dass eine rasche Lösung in diesem Punkt, hier spielen ja auch noch ganz massive Interessen der Tourismuswirtschaft herein, am wenigsten wahrscheinlich sei.
Argentinien gegen die Schweiz, so lautet das letzte Viertelfinalspiel bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika. Ein dramatisches Finish gab es gestern Abend bei Argentinien gegen Ägypten. Am Ende gewinnt der amtierende Weltmeister Argentinien noch mit 3:2, berichtet Wolfgang Eichinger.
Ja, Titelverteidiger Argentinien ist praktisch schon im Flugzeug nach Hause gesessen. Ägypten hat bis zur 80. Minute 2:0 verdient geführt. Die Sensation zum Greifen nahe, nur dann schlägt Argentinien eiskalt zu. Anschlusstreffer Romero, Ausgleich durch Messi mit seinem 8. Treffer bei dieser Weltmeisterschaft. Und in der 92. Minute der Siegestreffer zum 3:2 von Fernandes. Nach dem Schlusspfiff Riesenerleichterung bei Lionel Messi, der wie schon gegen Österreich auch gegen Ägypten einen Elfmeter vergeben hat.
Ja, ich glaube, es war für alle eine große Erleichterung, wenn man bedenkt, wie das Spiel verlaufen ist. Einen 0:2 Rückstand aufzuholen ist nicht gerade einfach. Aber wie immer gibt diese Mannschaft niemals auf und kämpft bis zur allerletzten Minute weiter.
Im Viertelfinale trifft Argentinien auf die Schweiz. Die Schweiz besiegt Kolumbien mit 4:3 nach Elfmeterschießen. Spielstand nach 120 Minuten, torlos 0:0.
Und jetzt gebe ich weiter ins Nachrichtenstudio. Felix Nowak, bitte.
Im Parlament starten heute die letzten Beratungen über das Doppelbudget. Zunächst mit einer Generaldebatte. Anschließend werden in den nächsten Tagen die einzelnen Kapitel der Reihe nach durchgenommen. Der Budgetbeschluss ist für Freitag geplant. Die Opposition will nicht zustimmen. ÖVP-Clubchef Ernst Gödel kritisiert Nationalratspräsident Walter Rosenkranz. Dieser habe den Vertrauensvorschuss der Volkspartei verspielt, sagt Gödel in der ORF-Sendung Report. Heute würde die ÖVP demnach Rosenkranz nicht mehr wählen. Eine Abwahlmöglichkeit des Nationalratspräsidenten sieht die Partei allerdings weiterhin kritisch. Ein Frachtflugzeug der pakistanischen Fluglinie K2 Airways ist über dem Arabischen Meer vom Radar verschwunden. Die Boeing 737 hat zuletzt stark an Höhe verloren. An Bord waren 5 Crewmitglieder. Aktuell läuft ein Rettungseinsatz. In Berlin wird heute das Urteil gegen einen Palliativmediziner erwartet, der wegen 15-fachen Mordes angeklagt ist. Er soll über mehrere Jahre hinweg 12 Frauen und 3 Männer bei Hausbesuchen getötet haben. In einigen der Wohnungen soll er Feuer gelegt haben, um seine Taten zu vertuschen. In New York hat ein womöglich einsturzgefährdeter Wolkenkratzer einen Großalarm ausgelöst. Polizei und Rettungsdienste haben Straßen und Gebäude rund um das Hochhaus geräumt. Zuvor hatten sich in dem 37-stöckigen Turm laut Feuerwehr 2 tragende Säulen verformt.
Den Wetterbericht hat Nathalie Auer.
Wie schon in den vergangenen Tagen haben wir es auch heute wieder windig. Mit Böen um die 60 Kilometer pro Stunde fegt der Wind jetzt zum Beispiel in Wien auf der Jubiläumswarte. Dazu gibt es eine Mischung aus vielen Wolken und nur etwas Sonnenschein. Außerdem sind auch ein paar Regenschauer unterwegs. Der Schauerschwerpunkt liegt derzeit in Oberösterreich. Am Nachmittag ziehen dann auch weiter im Westen Schauer durch. Meist trocken bleibt es heute also von Osttirol bis ins Südburgenland und in Vorarlberg. In den Landeshauptstädten hat es im Moment in Wien 18 bis 21 Grad, in Eisenstadt 22, in St. Pölten 20 Grad, Grad, in Linz 18, in Salzburg 22, in Innsbruck und Bregenz 21 Grad, in Graz 22 und in Klagenfurt 20 Grad. Am Nachmittag erwarten uns dann meist 22 bis 30 Grad. Morgen ändern sich die Höchstwerte kaum und im Großteil des Landes gibt es noch einmal eher unbeständiges Wetter. Das ändert sich dann aber ab Freitag, denn dann scheint in ganz Österreich die meiste Zeit die Sonne.
Das war's von uns heute Morgen. Ihr Team heute, Barbara Schieder, Regie, Bernhard Ortmeier, Technik. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Langpaul. Haben Sie noch einen entspannten Tag.